Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Genau, Stecker drin, fangen wir an. Ja, Tag zusammen. Heute Wilde Wunder nochmal zum Thema Fledermäuse, aber nicht zu Fledermäusen ganz allgemein. Habe ich jetzt Fledermäuse gesagt? Finde ich fast lustiger als Fledermäuse, ja. Sondern zur Wasserfledermaus. Und der Grund sitzt mir hier gegenüber, das ist die Frauke Krüger, die kennt ihr schon.
Hallo.
Und ich kann heute gar nicht sagen, du bist bei mir zu Gast, weil ich sitze in deiner Küche.
Ja, herzlich willkommen.
Riecht gut hier, schade, dass ich schon gegessen habe. Und du hast schon mal gesagt, du hast auch zu den Wasserfledermäusen promoviert.
Genau, richtig. Die waren ein Bestandteil meiner Promotion, genau.
Und du hast dich mit Kot beschäftigt.
Richtig, ja, genau.
Warum denn das? Gibt's da nichts Schöneres?
Wenn man es verkaufen hätte können, scheiß zu Gold, aber daraus ist leider auch nichts geworden. Aber ja, weil das doch interessante Einblicke tatsächlich gewährt.
In die Nahrung jetzt vor allem.
Zum Beispiel, genau, ne? Sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. Und das kann man tatsächlich auch bei Fledermäusen ganz gut praktizieren, das Prinzip. Und eben auch bei Wasserfledermäuse, und da habe ich mich vor allem mit denen beschäftigt, die am Gewässer fliegen, und das ist ja bei der Wasserfledermaus, das ist der Name Programm.
Also die taucht den ganzen Tag und hat genau, die schönsten Badehosen an, und darum hast du sie gewählt.
Ja, genau. Ja, nee, da tatsächlich tut sich da natürlich hervor, weil sie nur vor allem am Gewässer jagt, macht auch schon mal was anderes, aber genau, und gehört da zusammen auch mit einer anderen Art, wie gesagt, der Teichfledermaus, zu den sogenannten, im Englischen heißt es Trawling Myotis oder Myotis. Und das sind halt die Trawler, also wie so ein Fischtrawler, wie so ein Kescher nutzen die halt ihre Füße und die Flughaut, also die Schwanzflughaut, um die Nahrung aufzusammeln von der Wasseroberfläche. Und das machen keine anderen Fledermäuse.
Du tauchst ja wie die Wasserfledermäuse direkt tief ins Thema ein.
Meinen, ja, sofort mit.
Genau, vielleicht doch am Anfang nochmal so eine Frage ganz allgemein zu Fledermäusen mit, aber so einem kleinen Fokus auf die Wasserfledermaus. Und zwar habe ich mich ja vorbereitet.
Ich habe es befürchtet.
Nein, nicht so schlimm. Und habe mir die Verbreitungskarte natürlich angeguckt. Ja. Und da fällt ja auf, die gemäßigsten Breiten. Also es lappt so ein bisschen bis in den Süden so von Skandinavien rein und wird dann so irgendwie, wenn es aus Mittelmeer zusteuert, so ein bisschen dünner. Da gibt's schon deutliche Lücken. Und in Afrika ist gar nichts zu finden. Wir hatten ja auch das letzte Mal gesagt, es gibt über 1400 Fledermausarten. Ja. Und jetzt wird ja ein großer Teil davon wahrscheinlich auch in diesem Bereich zu finden sein, zumindest ein wesentlicher Teil. Und die Frage ist eigentlich, wie speziell sind so die Nischen von Fledermäusen? Weil die Evolution hat ja jetzt ganz viele verschiedene Arten hervorgebracht, obwohl man jetzt sagen könnte, ja, die meisten überwintern irgendwie und die fressen alle irgendwie Insekten. Und man muss nicht so oft an den Tisch klopfen, bitte, sonst haben wir ganz viel Körperschall.
Ich klopfe.
Genau, also die meisten fressen Insekten, und irgendwie gibt's da auch so Ähnlichkeiten. Also wie kommt es dann trotzdem zu diesen vielen Arten?
Ja, das ist eine super spannende Frage. Tatsächlich sind es 1450 Arten im Moment. Es werden auch immer wieder mehr, will immer mehr noch gefunden werden. Und da muss man sich tatsächlich so ein bisschen den Ursprung anschauen, wo und wann die sich entwickelt haben. Das war, wie gesagt, im Eozän, da war es ja tropisch. Und
doch mal für die Allgemeinheit, was ist denn das Eozän?
Das Eozän, lass mal überlegen, das war so vor 5 Jahren. Nee, das ist schon ein bisschen was her. Das, wie gesagt, das sind so vor 70 Millionen Jahren ungefähr. Und das Eozän muss man sich da so vorstellen als eine Zeit, wo es halt sehr tropisch war, auch bei uns. Es waren Urwälder, Farne, Palmen. Die Pferde waren zu der Zeit noch kniehoch, also und hatten noch 4 Zehen und nicht nur 1 wie heute, also ein Huf. Die Nashörner hatten noch keine Hörner vorne, also es sah alles sehr, sehr anders aus. Aber die Fledermäuse waren schon da und haben sich zu der Zeit stark entwickelt. Oder man spricht dann in der Evolution von Radiation, da haben sich eigentlich alle heute rezenten oder vorkommenden Gattungen entwickelt. Und auch da gab es auch schon ganz viele Arten. Und das, ja, wenn man jetzt sich das mal heute anschaut, haben wir die meisten Arten tatsächlich auch in den Tropen. Also bei uns, also je weiter man nach Norden kommt, desto weniger wird's. Wir haben bei uns so 25, 26 Fledermausarten in Deutschland zum Beispiel. Wenn ich dann nach Griechenland komme, habe ich schon über 30. Und wenn ich mich dann an den Äquator weiter aufmache zum Äquator und dann zum Beispiel irgendwo in Mittelamerika oder Afrika mal nach Fledermäusen gucke, da habe ich dann weit über 100 Arten in einem gleich großen Gebiet. Und da findet man tatsächlich ganz spannende Anpassungsstrategien. Also Nischen ist natürlich ein komplexer Begriff. Da muss man ja mal aufpassen, dass man da nicht nur jetzt sich nur die Nahrung anguckt, weil das ja nur ein Teil ist. Also man spricht ja da auch immer von so einem multidimensionalen Modell, also dass halt eine Nische jetzt nicht irgendwo eine Schublade ist oder irgendwo so eine Ecke im Raum, sondern das ist ein Bereich, in dem sich ein Lebewesen aufhält, der aber durch viele Faktoren beschrieben werden kann, also durch Temperatur, durch Luftfeuchte, durch Nahrung, durch andere Lebensräume, also wo brütet das Tier, oder bei Fledermäusen, wo suchen sie ihre Quartiere, wo jagen sie, wie gesagt, das sind alles Faktoren, die natürlich diese Nische beschreiben.
Ja, wieso ist denn, wenn wir dann mal zum Süden schauen, wenn es jetzt mehr Arten gibt, könnte man ja dann auch sagen, da unten gibt es ja auch Wasser, da gibt es ja diese ganzen Flussmündungen mit diesen Marschen, wo es auch viel Insekten gibt. Ja, wieso mag das da die Wasserfledermaus eigentlich nicht so gerne, wie hier in den Gemäßen?
Naja, da wird es auch Arten geben, die auch so jagen. Also es gibt tatsächlich auch in den Tropen Arten, die genauso jagen. Aber da ist dann diese Nische dann im Prinzip schon besetzt. Und das bei uns ist jetzt diese Nische hier oben besetzt von der Wasserfledermaus, die sich halt hier in die gemäßigten Bereiche vorgewagt hat, weil sie dann zum Beispiel auch mit dem Winter umgehen kann. Da kommen wir gleich bestimmt noch zu, indem sie halt da dann nicht jagen geht, sondern schläft, in Anführungsstrichelchen. Aber genau, also das ist dann halt einfach so eine Anpassung jetzt von den Arten, die hier oben vorkommen. Das sind im Prinzip alles Generalisten, die sehr anpassungsfähig sind. Was sie auch sein müssen, weil einfach die Hälfte des Jahres gibt es nichts zu fressen und es ist von der Witterung her sehr ungemütlich. Und daher, ja, ist es halt, sind die Wasserfledermäuse nur hier bei uns. Aber man findet ähnliche Arten sicherlich auch in anderen Bereichen. Die heißen dann nur häufig anders.
Was ich gelesen habe über die Wasserfledermaus, ist, dass für sie typisch ist, dass sie eigentlich sehr sozial ist. Also viel in Gruppen abhängt, auch in größeren Gruppen und teilweise auch vergesellschaftet mit anderen Arten. Ich denke jetzt, das ist jetzt gar nicht so sehr nur Wasserfledermaus, oder du guckst auch schon ein bisschen kritisch. Stimmt das denn
Genau, also das ist natürlich eine Eigenheit bei einem Großteil der Fledermäuse, dass sie Gruppen bilden, also zumindest innerhalb ihrer Art. Zumindest auch mit den Verwandten. Also müssen nicht immer ganz nah verwandt sein. Also es gibt auch so Freundschaftsbanden zwischen Fledermäusen. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Sozialsysteme bei Fledermäusen. Also die dann auch in kleinen Gruppen hängen, in größeren Gruppen. Bei uns ist es eigentlich, oder hier bei uns in den Breiten ist es so, dass die Fledermäuse meist eigentlich sogenannte Fission-Fusion-Gruppen bilden. Das heißt, es sind so Gruppen, wie das bei uns auch so ist. Wir sind tagsüber bei der Arbeit, treffen uns da mit einer Gruppe von Menschen, abends sind wir wieder zu Hause bei der Familie, treffen uns am Wochenende mit Freunden und anderen Familienmitgliedern und bilden halt immer wieder verschiedene Gruppen, zwischen denen wir immer hin und her wechseln. Und ähnlich machen das Fledermäuse eigentlich auch. Und gerade diese größeren Gruppen sind natürlich bei den Fledermäusen bei uns sehr typisch, gerade für die Weibchen, wenn die ihre Jungen gebären, weil die dann da zusammensitzen, die Jungen können sich zusammen kuscheln, gerade in der Anfangszeit, wenn sie noch kein Fell haben, sich gegenseitig wärmen, kleine Kindergärten quasi bilden, dann auch nachts sich aneinander kuscheln, während die Mütter halt unterwegs sind und Nahrung suchen. Und das ist so das Prinzip. Aber wenn man es genau betrachtet, sind sie, wenn sie nämlich dann draußen jagen, sind sie territorial.
Ja, okay.
Genau, also da bilden sie gar keine Gruppen. Also, weil das gibt es auch. Es gibt auch Fledermäuse, die in Gruppen jagen. Das hat man auch schon herausgefunden. Aber dazu zählt die Wasserfledermaus eher nicht. Die ist tatsächlich eher da nicht so amused, wenn andere Fledermäuse in ihrer Bucht rumjagen.
Ah, das habe ich Übrigens meine ich auch anders gelesen, zumindest in so einem Paper von dem Kollegen, wie hieß der, Rieger, glaube ich.
Weiß ich gar nicht, da kannst du mir jetzt Namen um die Ohren hauen.
Das war irgendwie unten am Rhein, glaube ich. Und da haben die auch Flugverhalten untersucht. Mhm. Da haben die diesen Zweierflug auch.
Okay, das ist nochmal wie was anderes, genau. Den Tandemflug.
Genau, das ist nochmal was anderes. Genau. Aber die haben auch gesagt, es gibt sonst dieses soziale Leben. Und dann gibt es aber auch durchaus dieses Gruppenfliegen, also dass die territorial sind beim Jagen, dass man teilweise aber auch Zweier-, Dreier-, Vierergruppen sieht, die sich dann bei guter Nahrungsverfügbarkeit auch ein Revier teilen und das dann gegen andere verteidigen.
Ja, gut, das müsste man sich, also diese Tandemflüge, das ist sehr häufig, das hat man gerade dann mit Jungtieren dann auch. Das kann man natürlich nicht ganz ausschließen, dass zum Beispiel Jungtiere aus den Vorjahren, also die Weibchen bleiben ja häufig bei den Familien, vor Ort quasi, also bleiben da, sind da standorttreu, dass sich da vielleicht dann auch nochmal so Gruppen bilden können. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, das zu untersuchen, weil man dann theoretisch die Individuen erkennen müsste, gucken müsste, wie die zusammenhängen, sind die verwandt oder nicht, oder bilden die tatsächlich so Gruppen. Das kann natürlich, klar, du sagst es ja, bei reichlicher Nahrungsverfügbarkeit gibt es den bekannten Chipstüten-Effekt. Es wird geraschelt, in diesem Fall, es wird ordentlich detektiert und geknattert bei den Fledermäusen. Das kriegen andere mit und kommen dann natürlich auch und gucken, ob da nicht gerade eine Riesenwolke von irgendwelchen schlüpfenden Mücken zu futtern ist.
Die haben auch irgendwie gesagt, das ist ja so, das sagtest du ja gerade schon, also es gibt auch immer diese kleinen Gruppen innerhalb von großen Gruppen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, 700 Wasserfledermäuse in irgendeiner Höhle sind, dann ist das nicht eine 700er Gruppe, sondern viele kleine Strukturen, die auch immer mal wechseln. Und ich weiß nicht genau, wie die das herausgefunden haben. Ich weiß nicht, werden auch die Fledermäuse auch besendet?
Ja, oder wie auch das macht man auch.
Auf jeden Fall haben die, glaube ich, die These aufgestellt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie das bewiesen haben oder ob es irgendwie eine Hypothese war, aber sie hatten den Eindruck, dass das auch diese Gruppen sind, die dann halt ein Territorium praktisch besetzen. Und da frage ich mich jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, ob das sowas Ähnliches ist wie zum Beispiel bei Kolkraben, wenn die halt jetzt ein Kadaver finden, dann rufen die ja manchmal auch andere herbei, zum Beispiel, um sie gegen ein Brutpaar, die da sind, zu verteidigen, um den Kadaver zu verteidigen. Wenn aber eine bestimmte Anzahl an Raben da sind, hören die auf. So, und dann holen die keinen mehr herbei, weil sie sagen, das ist genug halt irgendwie zum Verteidigen und sonst bleibt zu wenig für uns über. So erklärt man sich das. Und so in etwa könnte man sich das ja vielleicht auch vorstellen. Es ist Nahrung da über einem Teich. Und wir brauchen ein paar Leute, um das Territorium hier zu verteidigen.
Gut, jetzt würde ich vermuten, dass wahrscheinlich die Nahrung beim Kolkraben weniger weit verbreitet ist als die bei Fledermäusen. Also ja, bei Fledermäusen hat man einfach eine viel größere Nahrungsverfügbarkeit als jetzt bei Kolkraben zum Beispiel. Wenn die im Winter nach Nahrung suchen, es ist ja schon immer wichtig, dass sie irgendwo mal ein gestorbenes Reh oder ein Hirsch finden. Und da muss man sagen, sind die Fledermäuse schon besser dran, weil einfach die Verfügbarkeit.
Überall fliegen diese blöden Mücken rum.
Genau, überall, also am Gewässer vor allem schlüpft viel, ist viel unterwegs und da ist in der Regel die Verfügbarkeit schon sehr hoch, sodass man da jetzt nicht drauf angewiesen ist, unbedingt mit vielen zu jagen. Es gibt aber andere Strukturen tatsächlich in anderen Gegenden, wo das von Vorteil sein kann, wo dann auch zum Beispiel so schlüpfende Insekten dann irgendwo mitten auf dem See natürlich auch nicht immer sofort zu detektieren sind, man die erstmal finden muss. Und dann hilft es auch, wenn man mit mehreren unterwegs ist. Also in dem Fall sehen da nicht viele Augen mehr, sondern mehrere Ohren hören mehr.
Aber dann ist das schon so, wie du sagst, dann werden die Signale ausgestoßen, halt irgendwie mit Ultraschall. Und dann kriegen das andere mit. Und die wollen auch dann, weil da gibt's offensichtlich was zu fressen. Und dann wird es aber verteidigt.
Also.
Und wie erfolgt das? Auch durch spezielle Signale oder durch Anfliegen?
Es gibt auch sowas, so Verfolgungsjagden gibt es auch. Aber man versucht es natürlich schon mal erstmal mit Signalen, also lauten Sozialrufen, die einfach signalisieren, Stopp. Mein Revier.
Ich habe auch gelesen, ich hoffe, das stimmt, weil es hört sich schon cool an, dass das eigentlich so Death-Metal-Fledermäuse sind, dass die halt so Mücken ziemlich, also so anbrüllen mit so tiefen Frequenzen, Ja, als ob da der Leibhaftige gerade angeflogen kommt, wirklich mit seinen Fledermausflügeln und dann die Mücken irgendwie so geschockt sind, dass sie leichter zu kriegen sind.
Ja, also das weiß ich jetzt nicht, aber tatsächlich, also wenn man sich die Dezibelzahl anguckt von Fledermausrufen, das ist für uns ist das halt im hörschädigen Bereich. Also die fangen erst bei 80 Dezibel an. Und ich weiß nicht, unsere Schmerzschwelle ist, glaube ich, so bei 80, 100 Dezibel. Und das geht meistens noch weiter über 120, 130 Dezibel, die dann daraus schreien. Und das ist einfach, weil die natürlich von so ganz kleinen Objekten Echos erzeugen müssen. Und damit brauche ich natürlich dann einen recht kräftigen Ruf. Und im Ultraschall bin ich einfach schon in sehr hohen Frequenzen, die dann einfach sehr gut abgeschwächt werden auch. Also einfach durch die Entfernung, durch die Luftfeuchte, alles, das schwächt ja die Rufe ab. Und deswegen müssen die da brüllen, was das Zeug hält, um dann auch tatsächlich ein Echo wieder zu bekommen.
Kennst du denn diesen speziell tiefen Ruf von der Wasserfledermaus? Kennst du das?
Also diesen Death-Metal-Ruf, also ich kenne das tatsächlich bei Teichfledermäusen, die machen einen sehr tiefen Ruf, das ist der sogenannte Wachtelruf. Der hat aber auch meistens eine soziale Funktion, aber dass sie jetzt tatsächlich die Mücken damit schocken, das mussten wir nochmal sagen, wer das geschrieben hat.
Also das war tatsächlich in einem anderen Podcast über eine Wasserfledermaus, ich meine vom SWR, da war eine Forscherin von der FU, von der
Freien Uni Berlin. Ah, war das vielleicht die Miriam Knörnschild?
Ja, ja, genau.
Genau, die ist eine wunderbare Expertin, Professorin jetzt an der, an der Freien Uni, meine ich jetzt auch, oder ist jetzt, glaube ich, an der Humboldt-Uni, aber genau, die ist akustisch sehr, sehr, also führend bei uns eigentlich in Deutschland, auch weltweit, muss man sagen.
Ja, okay, wir haben vorhin schon diesen Zweierflug, diesen Verfolgungsflug da angesprochen. Das ist ja, glaube ich, noch nicht so ganz geklärt. Ne? Es kann sein, dass es das Nahrungssuche ist und die, also das war es auch aus dem Paper von Rieker, der hat festgestellt, dass es vor allen Dingen zu Beginn der Jagdsaison, dass es da halt dafür besonders häufig gemacht wurde.
Ja, was also, weißt du da drüber? Also über Tandem, ich kenne Tandemflüge wahrscheinlich, also wirklich nur eigentlich im Zusammenhang mit Jungtieren, wenn die Flüge werden. Mhm. Dass die tatsächlich hinter ihren Müttern herfliegen, um dann halt auch einfach die Echos mitzubekommen. Bisschen als Orientierungshilfe natürlich auch im Jagdhabitat. Dann aber auch quasi lernen, wo es was zu fressen gibt, auch bei der Ortung dann lernen. Also das ist so in dem Zusammenhang.
Ist das wirklich irgendwie so eine Art Schulungsseminar?
Genau.
Das mit und wann ist das? Trifft das zusammen mit Beginn der Jagdsaison?
Nee, also das ist ja dann erst im Juli, wenn die Flüge werden. Anfang der Jagdsaison ist ja April, Mai. Also April eigentlich, wenn es dann warm wird. Das können dann aber tatsächlich auch vielleicht Jungtiere aus dem Vorjahr sein, die dann da mitfliegen. Aber vielleicht auch bilden die da auch soziale Gruppen mit Freundinnen, Tanten, Omas oder was, die dann da rumfliegen.
Also die haben da diese Art Verfolgungsjagden über eine Stunde verfolgt und das nie die Rollen gewechselt haben, also immer die gleiche Fledermaus geführt hat und die andere halt gefolgt ist und auch sehr viele Manöver gemacht wurden.
Ja.
So, also, und das andere sind dann halt Hypothesen und das eine war halt dann Nahrungsaufnahme, glaube ich, auch schon mit dem Ziel vielleicht des Lernens. Das andere war aber auch die Vermutung, dass es vielleicht, weil es Anfang der Jagdsaison besonders häufig war, dass es schon so eine Art Territorialverhalten war.
Also aber das ist, man muss sagen, man weiß noch erschreckend wenig zu Sozialverhalten von Fledermäusen. Also da ist noch ein sehr, sehr viel Luft nach oben und es gibt ganz viele tolle Ansätze. Da war zum Beispiel auch ein Kollege, der Simon Rippberger, der hat ganz tolle Studien gemacht mit speziellen Sendern, die dann auch quasi zeigen konnten, wer mit wem zusammen war in den Quartieren, beim Quartierwechsel von Muttertieren mit Jungtieren. Und die konnten wirklich schön zeigen, wie das halt vonstatten geht, dass eine Mutter mit ihren Jungtieren umzieht. Das ist nämlich auch bei uns nicht so einfach, ist auch bei Fledermäusen nicht so einfach. Gerade mit Jungen, die dann nicht mitwollen oder dann doch wieder zurückfliegen. Und die haben dann das über die ganze Nacht halt zeigen können, wie lange das gedauert hat, bis dann tatsächlich die ganze Familie danach in der neuen Fledermaushöhle war. Und da sind, also gerade mit neuartigen Sendern wird da unheimlich viel eröffnet, was man da auch an Fragestellungen bearbeiten kann. Und da fällt sowas natürlich auch rein, wenn man vor allem dann auch Individuen bestimmen kann und dann vielleicht sogar sehen kann, wie die verwandt miteinander sind und wie die dann dann miteinander fliegen oder was da passiert. Also das ist, da sind noch unheimlich viele Fragezeichen.
Aber diesen Umzug den hätte ich ja gern jetzt mal ein bisschen genauer geschildert.
Ja, also das war echt spannend. Also es, da ging es jetzt nicht um Wasserfledermäuse, sondern um große Abendsegler, die haben häufig Zwillinge. Und da wurde tatsächlich mal begleitet, die hatten dann diese Sender auf, die dann auch zeigen, mit wer mit wem zusammen ist. Mhm. Und die kannten einige Quartiere kannten sie nicht. Und die Mutter ist dann tatsächlich mit einem Jungtier zu einem neuen Quartier geflogen, was man kannte. Und das Jungtier ist dann auch da geblieben. Das andere ist auf der halben Strecke aber wieder umgedreht und wieder in das alte Quartier zurückgeflogen. Mhm. Dann ist die Mutter wieder in das alte Quartier geflogen. Ich hab
noch mein Stofftier
genau, vergessen. Ich möchte aber nicht. So zwischendrin waren sie dann mal weg, müssen also in einem anderen Quartier gesessen haben und dann irgendwie nach, ich weiß es jetzt auswendig nicht mehr so genau, 3, 4 Stunden, 5 Stunden, waren sie dann tatsächlich alle drei in dem neuen Quartier. Aber es ging nicht so einfach. Also man kann sich das wirklich leibhaftig vorstellen.
Also es ist ähnlich wahrscheinlich auch bei Wasserfledermäusen oder ist jetzt nicht typisch für große Ansegler, man weiß es nicht genau.
Ja, häufig bei den Kolonien, bei Wasserfledermäusen, die bilden größere Kolonien als Abendsegler, vielleicht, aber wechseln halt auch regelmäßig Quartiere. Also da kann man sich das auch vorstellen. Das ist natürlich nicht einfach so. Da geht es in der Regel natürlich schneller, weil es nur ein Jungtier ist. Das ist schon mal der halbe Aufwand.
Vielleicht mal ganz kurz, wir hatten ja vorhin schon angefangen mit diesen Höhlen, wo dann die Jungen aufgezogen werden von den Weibchen. Also so einen ganz kurzen Durchlauf durchs Jahr. Mhm. Der Wasserfledermaus, gibt es irgendwie Unterschiede zu der Standardfledermaus, die es nicht gibt? Also gibt es was Besonderes? Genau,
die es nicht gibt, ja.
Gibt es was Besonderes?
Ja, also ich meine, was Besonderes an der Wasserfledermaus grundsätzlich ist schon mal, also dass sie eigentlich ein super Beispiel dafür ist, wie Fledermäuse unterschiedliche Lebensräume bewohnen und brauchen auch. Also sie ist einerseits eine typische Waldfledermaus, weil sie eigentlich nur Wochenstuben in Baumhöhlen, in Wäldern hat. Ganz selten mal an Gebäuden oder Bauwerken. Braucht aber als Jagdlebensraum Gewässer, also ganz andere Lebensräume und muss da natürlich dann auch hinkommen. Und dann ist natürlich Gewässer, wenn man jetzt an die Nahrungsverfügbarkeit denkt, denkbar schlecht, wenn man den Winter hat, weil die Gewässer sich als letztes aufwärmen. Das heißt, es braucht ewig lange, bis da überhaupt mal Leben reinkommt und Insekten schlüpfen. Und auch als erstes auskühlen und das Leben darin quasi erstirbt.
Darum das heißt, kommen die auch so spät.
Genau, also die erst. Bleiben mit als längste im Winterquartier. Also die fliegen im Oktober, die sitzen jetzt schon drin. Im Oktober fliegen die ein, Ende September, Oktober. Und kommen dann auch erst im April quasi aus dem Winterquartier wieder raus.
Aber sie sind quasi Standvögel, wenn ich das so sage. Also sie sind Standfledermäuse und ziehen nicht.
Ja, sie ziehen schon ein bisschen, aber nicht so weit. Genau, also das sind so ein paar hundert Kilometer schon mal, die sie zurücklegen zu Winterquartieren. Aber sie bleiben schon eher regional, beziehungsweise hier in Deutschland dann. Mhm. Ziehen nicht wie der Abendsegler tausende Kilometer.
Also wenn ich eine V am genau. Himmel sehe, ist es nach wie vor eher kranig und ja, ganz. Ja,
genau.
Und
nicht
die Wasserfledermaus. Nicht Wasserfledermaus. Genau. Selten als V am Himmel zu sehen.
Also da ist natürlich auch immer ein bisschen Variation drin. Jetzt dieses Jahr zum Beispiel war die erste Fledermaus schon im März, hat man schon Wasserfledermäuse gesehen. Aber dieses Jahr war natürlich auch sehr früh sehr warm. Da hat sich einiges geändert. Aber in der Regel hängen die ziemlich tief, die überwintern in unterirdischen Quartieren, also in Kellern, in Höhlen, Stollen, wo es relativ konstante Temperaturen, die 8 Grad gibt. Und dann bekommen die auch gar nicht so viel von den Außentemperaturen mit. Wenn es jetzt mal zwischendurch warm wird, andere Fledermäuse, wenn es mal zwischendurch warm ist, im Winter, die kommen raus. Fransenfledermaus, Zwergfledermäuse, braune Langohren, die sind auch mal im Januar unterwegs und schnappen sich ein paar
Frostspanner. Wie kriegen die das überhaupt mit, wann sie wieder nach draußen kommen? Also man könnte sich ja vorstellen, es ist vererbt. Man könnte sich vorstellen, es geht irgendwie über Tageslicht. Das ist vielleicht in Stollen eher schwierig. Man kann sich vorstellen, irgendwie über Luftfeuchte oder Temperatur oder
irgendetwas. Ja, das ist natürlich so ein bisschen innere Uhr. Aber es hat natürlich auch was mit dem Fettgehalt zu tun. Also die fliegen ja auch mit einem bestimmten Fettgehalt auch erst ein. Und bleiben dann da, senken dann ihre Körpertemperatur ab und die Herzfrequenz ab. Das ist aber auch nicht den ganzen Winter konstant. Also die wachen schon auch zwischendurch mal auf, hängen sich um, lecken sich Wasser aus dem Fell, um Wasser aufzunehmen, was total wichtig ist im Winterquartier. Und das passiert dann 3-4 Mal und dann ist eigentlich schon die Zeit gekommen, wo sie dann aufwachen und sich auch zum Teil schon mal ein bisschen eher in einen Höhlenausgang bewegen, wo dann einfach auch schon Temperaturen wieder spürbarer sind, die sie dann auch wieder mitkriegen. Das kann auch schon mal, das haben wir auch mal erlebt im Kalkberg, im Bad Segeberg, dass tatsächlich da alle sich so vorbereitet haben, es wird schon so ein bisschen mild. Und alle da schon in den Höhleneingängen, in den Grotten, eher am Ende der Höhle quasi sich versammelt haben. Und dann kam nochmal ein Kälteeinbruch und dann haben sich alle schnell wieder verstecken müssen. Und da saßen die dann alle zusammen geklumpt mit ganz vielen verschiedenen Arten, die normalerweise eher getrennt sitzen, weil sie dann da nochmal überrascht wurden. Haben sich
unter der Bushaltestelle zusammengequetscht.
Genau, richtig. Dann bei der Abreise nochmal, kurz bei der Abreise nochmal aufgehalten. Also, ja.
Ich glaube, jetzt können wir doch langsam das Fenster wieder zumachen. Ja, okay. Das ist doch ziemlich viel Krach immer von außen.
Ja, so ist das in der Großstadt.
Ja, ja, ich sagte ja. Dann, ja, guck mal. Aber jetzt noch ein bisschen frische Luft. Aber das finde ich jetzt auch nochmal interessant, weil, gut, also man hat irgendwann Hunger, man merkt, da die Reserven gehen zu Ende und dann wird man eher wacher und guckt, wie weit ist es denn draußen so ein bisschen. Ne? Und dann denkt man, ja, geht. Und dann kommt Schnee oder irgendwas, schlechtes Wetter. Und dann sagst du, okay, ich kuschel mich doch nochmal ein. Ist das, also wäre das auch denkbar, dass das Duft ist? Zum Beispiel Blütenduft ist?
Also das, also ist nicht so, als würden Fledermäuse nicht riechen können. Aber ich würde jetzt vermuten, dass das eher keine Rolle, große Rolle spielt, weil sie natürlich nicht so auf Blüten jetzt gehen. Oder auch, es gibt ja durchaus blütenbesuchende Fledermäuse, aber leider nicht bei uns. Und da ist tatsächlich wichtig, dass einfach für Wasserfledermäuse, die jagen auch im Wald und auch mal in anderen Habitaten nach oder Lebensräumen nach Insekten. Aber für die ist natürlich schon essentiell, dass es einfach Gewässer gibt, wo dann halt viele Insekten schlüpfen, also Zuckmücken, Köcherfliegen, Büschelmücken. Also es gibt da ganz viele verschiedene Mückengruppen, die dann über das ganze Jahr dann schlüpfen und das ist dann schon sehr wichtig für die.
Ich habe jetzt gerade halt nur überlegt, wie kriegen die das mit? Also wenn wir jetzt irgendwie mildere Winter haben und die können früher schon mal rauskommen, weil es früher draußen warm wird. Und es ist ja so, ich kenne das auch so, dass in Höhlen teilweise einfach da die Bedingungen sehr konstant sind. Dann hast du da deine innere Uhr wird ja dagegen sprechen, im März zu kommen. So, ne? Und eigentlich, wenn sie auf Juni vorbereitet sind oder Mai, Juni, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass das Fett schon so früh ganz weg ist.
Also das ist natürlich so ein bisschen, muss man gucken, das sind jetzt auch meistens Einzelbeobachtungen. Das können natürlich auch Männchen sein, die vielleicht nicht so ein tolles Winterquartier hatten oder eins, was so ein bisschen wärmefühliger war, die das dann einfach mal mitkriegen. Aber das Roh kommt tatsächlich erst raus, wenn es sich auch lohnt, also wenn es was zu fressen gibt. Also weil das ist tatsächlich, kann das fatal sein. Bei einer anderen Art, der Fransenfledermaus, gab es das tatsächlich 2010, 2011. Da gab es ja so einen enormen Winter. Manche erinnern sich vielleicht noch, mit Schnee von November bis März. Und die fliegen nicht so früh ein. Die fressen bis kurz vor Toreschluss, also November, Dezember fliegen die erst ein und fliegen auch zwischendurch mal aus, um zu fressen. Und das hat nicht geklappt bei denen. Und da sind ganz, ganz viele verhungert und umgekommen. Also da gab es einen richtigen Einbruch bei der Art in ganz vielen Quartieren. Und das kann dann halt schon nach hinten losgehen. Und von daher ist es dann wiederum natürlich ein klüger Schachzug zu sagen, ich bleibe so lange drin und warte dann wirklich, bis es dann schön ist.
Hast du dafür ein Gefühl oder weiß man, wie viel davon jetzt willentlich passiert und wie viel angelegt ist oder
also jetzt
so eine Art Reflex auf die Bedingungen? Ja, also ich bin immer noch bei diesem Startsignal. Ja. Also wann
da würde ich davon ausgehen, dass es tatsächlich, also in dem Fall jetzt bei denen, die tiefer überwintern, angeboren ist. Also dass das wirklich festgelegt ist, weil schwieriger ist, glaube ich, da dann halt so rauszukommen. Also vor allem auch riskanter. Wenn es dann mal nicht klappt, wenn das jetzt natürlich über Jahrzehnte, Jahrhunderte dann irgendwann wieder so warm ist, kann man natürlich schon darüber diskutieren oder vermuten, dass es da vielleicht mal in eine andere Richtung geht. Aber das ist halt wahrscheinlich auch so einfach so ein Influss.
Okay, also wir waren ja noch beim Jahr der Wasserfledermaus. Genau. Wir sind jetzt so irgendwie beim Aufwachen angekommen.
Genau, beim Aufwachen, genau. Und dann ist es ja, das Magische ist ja schon passiert. Das heißt, bei den Weibchen findet dann die Befruchtung statt. Also die Paarung hat ja im Herbst schon stattgefunden. die Spermien, das hatten wir ja, glaube ich, schon auch beim letzten Mal erzählt, die werden ja gespeichert. Die Befruchtung findet statt und dann nimmt da so das Schicksal seinen Lauf und die Weibchen finden sich dann im Mai zusammen in den Wochenstuben.
Ist meist auch nur ein Junges, ne? Oder
genau, ist bei den Wasserfledermäusen ist es tatsächlich eins. Mhm. Das hat auch so ein bisschen, ja, bei Abendseglern sind es zwei oder bei Rauhautfledermäusen, das hat auch so ein bisschen mit dem Paarungssystem zu tun, weil die auch mit ganz vielen Männchen sich verpaaren und da wird dann nochmal ein bisschen gestreut. Aber bei Wasserfledermäusen sind es in der Regel, das ist ein Junges. Und dann werden die Quartiere aufgesucht, das ist auch sehr traditionell und in der Regel sind das Baumhöhlen. Häufig in Eichen und das sind dann Spechthöhlen oder Ausfaulungshöhlen, also die richtig schön ausgefault sind, wo dann viele reinpassen. Und das können dann manchmal 80, 90 Tiere sein oder auch mehr, die dann da in einer Höhle sitzen und dann ja da ihre Jungen bekommen und dann auch zusammen da aufziehen.
Mhm. Genau. Wir haben ja auch einen Ornithologie-Kurs zusammen, den wir geben. Der dauert ein Jahr. Bald sind Anmeldungen wieder möglich, auch für nächstes Jahr 2025 beim NABU Ruhr. Und da haben wir auch über Spechthöhlen mal gesprochen und auch über zum Beispiel Schwarzspechthöhlen. Das ist ja nochmal ganz interessant, wie die, weil das wissen vielleicht ein paar von euch, dass so Höhlen von vielen Tieren genutzt werden und natürlich auch von anderen Organismen. Aber wir wollen mal bei den Tieren bleiben und das sind dann auch sowas wie Baummarder und Waschbären und andere Vögel und Wildbienen und auch Fledermäuse. Und dass das jetzt nicht so ist, dass da jetzt der Baummarder drin ist und bleibt oder die Fledermäuse drin sind und für immer bleiben, sondern dass das eigentlich so eine lange Kette ist von Nutzern. Und da die Fledermäuse halt so eine Höhlung oben drüber praktisch brauchen im Dach, wo sie sich halt jetzt da rein ja hängen und unten alles vollscheißen quasi. Irgendwann ist die Höhle voll und dann gehen die raus und dann kommen wieder Insekten da rein, die wieder den Kot zersetzen. Und das ist jetzt meine Frage, wieso ich jetzt gerade den Sidestep mache. Wie ist eigentlich die ökologische Bedeutung jetzt für die Fäulnisentwicklung oder für die Höhlennutzung von vielen Tieren, die eigentlich da die Fledermäuse haben? Falls die Frage jetzt klargestellt ist, oder es nicht so chaotisch war.
Jetzt muss man nochmal,
Also ich habe da so verstanden, dass manche, ja, dass zum Beispiel, wenn die jetzt die Höhle nicht vollscheißen würden, dann würden ja zum Beispiel da die Insekten nicht kommen, die Scheiße wieder zersetzen. Ja. Und dann hast du wieder einen anderen Fäulnisprozess, der wieder die Höhle verändert.
Ja.
Also wie ist eigentlich da die Rolle von Fledermäusen für diese Höhlen?
Ja, also ich meine, klar, dadurch, dass sie das nutzen, werden natürlich so Fäulnisprozesse dann bestärkt oder verstärkt. Aber das sind natürlich dann irgendwie so Nebenprodukte, sag ich mal. Also, weil die nutzen natürlich dann, also sie sind ja sehr traditionell, aber nutzen schon meistens auch mehrere Quartiere. Das heißt, sie haben mehrere Quartiere im Anstich, auch zum Teil mit unterschiedlichen Stadien und brauchen natürlich auch immer ein großes Angebot an Höhlenbäumen. Und das nutzen die dann je nachdem, wie gut die Quartiere in Schuss sind. Also man vermutet auch, dass so häufige Höhlenwechsel damit zusammenhängen, dass das mit Parasitenlast zu tun hat, die sich dann natürlich entwickeln, Flöhe, Wanzen, alles sowas, dass sie dann schon ab und zu dann auch mal wechseln, wenn es nicht mehr passt, und andere Höhlen nutzen. Aber das, klar, also dass sie da natürlich zu beitragen, aber ich weiß nicht, wie groß die Rolle da tatsächlich jetzt ist. Okay. Also das...
Kann man denn sagen, wie muss die Höhle sein, damit die gut finden?
Das ist immer so ein bisschen schwierig, aber es ist natürlich verschiedene Bedarfe, die Fledermäuse da haben, was natürlich den Platz angeht, aber auch die Wärme, also gerade diese Kuppelhöhlen speichern dann einfach gut Wärme, wenn die Wärme nach oben steigt. Sowas muss halt schon gegeben sein und dass natürlich auch ein guter Abflug möglich ist. Aber wenn man sieht, in was für Quartieren die Fledermäuse so drin sitzen, verliert man manchmal den Verstand, will ich jetzt nicht sagen, aber man merkt auf einmal, es gibt da nicht die Fledermaushöhle. Also es gibt Quartiere, da ist der Einflug dann auf Kniehöhe und die klettern den ganzen Stamm innen dran hoch, um dann oben zu hängen. Es gibt große Bäume, dicke Bäume, also die sind da sehr, sehr flexibel und nutzen halt alles, was zur Verfügung steht. Also generalistisch im besten Sinne eigentlich.
Gibt es denn da, wenn die jetzt die Höhle nutzen und da dann schlafen oder sogar überwintern, gibt es denn da nicht auch Probleme mit Prädatoren? Zum Beispiel so ein Baummarder, der da reingeht? Also nur, wollen die jetzt möglichst zum Beispiel ein kleines Loch dann haben? Also zum Beispiel eher Klein- oder Buntspechthöhlen statt Schwarzspecht jetzt? Also
ja, das ist also bei, also genau, also Schwarzspechthöhlen wäre jetzt eher untypisch, würde ich vermuten. Also das ist tatsächlich meistens ins kleinere Höhleneingänge, die dann vielleicht auch nochmal ein bisschen verwinkelt sind, irgendwo, wo man nochmal um die Ecke krabbeln muss. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass sie sich halt die Höhlen angucken und denken so, oh nee, die ist zu groß oder die ist zu klein, sondern das ist tatsächlich, das ist dann auch einfach geprägt. Die kehren ja dann auch immer wieder zu diesen Höhlen zurück. Und wenn natürlich dann eine Höhle so schlecht ist, dass ein Predator da gut reinkommt, dann erledigt sich das von selbst. Die wird dann nicht mehr genutzt, weil entweder alle weg sind, aufgefressen wurden oder... Also das ist einfach so ein bisschen dann da die Selektion, die das dann hervorbringt, welche Höhlen dann wirklich günstig sind.
Haben die eigentlich dann eben so Verteidigungsmöglichkeiten? Also, scheißen die den Marder auf den Kopf oder? Ja, ich meine, es gibt ja Bussarder oder Drosseln oder so, die tun ja sowas.
Also das hat man tatsächlich bei Fransenfledermäusen auch herausgefunden, dass die in einer bestimmten Frequenz brummen. Wie Hornissen, also das ist die gleiche Frequenz haben wie Hornissen, wenn Kratzgeräusche oder am Höhleneingang sind oder sowas. Aber das kenne ich ja auch nicht von anderen Arten, habe ich es noch nicht gehört. Aber sie fangen auch schon mal an zu zetern und das klingt fast ein bisschen wie so ein Zischen dann. Also das kennt man ja von Meisen, die dann halt zischen wie Schlangen. Also da gibt es sicherlich so ein paar Strategien, aber Fledermäuse, muss man sagen, sind da jetzt nicht so die erfindungsreichsten. Die sind nachtaktiv und ich glaube, das ist so für das Gros der Fledermäuse ist das die Maßnahme gegen Prädatoren und das muss reichen. Dann sind sie in der Luft.
Genau. Ja, ja, okay. Kann man denn eigentlich von außen sehen, ob da gerade Fledermäuse drin sind? Also manchmal gibt es ja, glaube ich, so einen dunklen Ausfluss. Ja,
genau.
Also der kann aber auch andere Gründe haben.
Ja, ne? Genau. Also das häufig ist das Mulmwasser einfach, wenn da nass, also Feuchtigkeit eindringt oder Wasser eindringt und das dann wieder austritt und dann natürlich irgendwelche Fäulnisprodukte, die dann auch so schwarz sind. Aber solche Rinnen können aber tatsächlich auch ein Hinweis sein, gerade bei Wasserfledermäusen, weil die bei ihrer Nahrung viel Wasser aufnehmen, scheiden die auch wieder viel Feuchtigkeit aus und dann hat man da häufig tatsächlich so schwarze, glänzende Rinnen, die riechen dann aber auch schon so ein bisschen, die haben so einen Moschusgeruch, also es ist schon so ein bisschen ein bestimmter Geruch, manchmal hat man das schon, wenn man in auch bei anderen Fledermäusen in dem Gebäude sitzt, dass man reinkommt und denkt so und riecht, ja, hier sind welche drin, also das, das riecht man manchmal schon. Und das kann auch da sein, dass das auch manchmal so ein bisschen glänzt, glitzert, das kann dann vom Kot sein, von den Chitinbruchstücken. Und an den Höhleneingängen hat man manchmal dann auch noch so Fettabrieb oder man sieht, dass da häufiger jemand rein und raus klettert. Das können schon Hinweise sein, muss aber nicht so.
Ja, wenn es hoch ist, ist manchmal
auch schwer. Genau, ja, ja, das auch. Manchmal sieht man die auch, also in hohen Eichen oder sowas sieht man das manchmal gar nicht, wo die da reinklettern.
Und das machen die auch auf der Unterseite des Astes zum Beispiel, genauso wie an der Seite. Das
ja, ist also je nachdem, ne? Genau. Hauptsache
ist machen ja die Mittelspechte ja gern zum Beispiel.
Eben. Ja, ja,
genau. Ja, ja, okay. Gut, das wären jetzt auch die Wochenstuben eigentlich,
genau.
Wären das auch Winterschlafplätze in den Eichen? Nee, oder sind, also,
das sind nur Wochenstuben oder halt Quartiere für Männchen auch. Aber die Winterquartiere sind nur in unterirdischen Stollenhöhlen. Oberirdisch überwintern die.
Und die Männchen, wenn die Weibchen ihre, also wenn die ihre Wochenstuben haben, dann sind die auch in Gruppen zusammen?
Genau, die bilden häufig Männchenkolonien. Also die können auch manchmal alleine rumhängen und sind dann auch nicht ganz so, also die sind da flexibler. Die sitzen auch tatsächlich schon mal an Gebäuden oder an Bauwerken, an Brücken oder sowas oder Wasserunterführungen oder sowas, die Kanälen. Können die auch schon mal drin sitzen, bilden dann aber, wie gesagt, auch schon mal Männchengruppen, wo dann die Männchen, adulte Männchen, also erwachsene Männchen mit Männchen aus dem Vorjahr zusammensitzen.
Und die sind dann auch so groß wie die Weibchengruppen, oder?
Nein, die sind eigentlich kleiner. Die sind in der Regel kleiner.
Also das ist eher die Eckkneipe,
kann man sagen. Das kann sich dann aber ändern. Wir haben da auch so Quartiere schon beobachtet, untersuchen wir auch, wo dann nachher auf einmal auch dann Weibchen auftauchen aus den Wochenstuben, das ist nämlich, wenn die Wochenstuben sich auflösen, also im Juli, wenn die Jungtiere dann Flügge werden, dann wird es auch ein bisschen eng, dann sitzen da ja schon mal 120, 130 oder mehr Fledermäuse in der Höhle und dann wird es auch für die Mütter ein bisschen stressig Und dann spalten die sich schon mal ab und hängen dann zum Beispiel auch schon mal mit den Männchen dann schon mal zusammen, weil das dann so langsam dann auch Richtung Paarungszeit
geht. Das geht dann schon mal wieder.
Genau.
Und ja, da, ich finde dich doch, ja. Es war schon gut, dass du dich aus meiner Höhle ferngehalten
genau,
hast.
Genau, so ein halbes aber Jahr jetzt, hat jetzt gereicht, jetzt kriege ich dann mal wieder einen Tapetenwechsel.
Ich kann dich gerade mal wieder so ein paar Wochen ganz gut riechen.
Ne? Genau, genau. Und das fängt dann an, das sind dann so Paarungsquartiere, Übergangsquartiere, wobei.
Wann geht das los, so?
Das ist dann August, September tatsächlich, mhm. Da findet dann auch schon die Schwärmzeit statt, das heißt, die Tiere fliegen dann schon zum Winterquartier, bleiben aber nicht da, die sind dann tatsächlich nur nachts da, schwärmen darum, also so ein bisschen Disco-Effekt, und verpaaren sich auch schon, aber das ist auch eine ganz spannende Zeit, diese Schwärmzeit. Da ist zum Beispiel eine Kollegin, die Frauke Meier, die untersucht das in Baumbergen im Münsterland an alten Brunnen. Und da haben die Tiere wirklich auch Wasserfledermäuse, auch Fransenfledermäuse. War dann auch Leo Grosche ist da auch beteiligt. Der hat sich mit den Wasserfledermäusen beschäftigt. Und die wurden tatsächlich individuell markiert, genetisch untersucht. Also man weiß, wer ist mit wem verwandt. Kann die dann einlesen, wenn die da ankommen zur Schwärmzeit, also werden dann abgelesen, die werden gewogen und man weiß alles über die und kann dann tatsächlich so ein bisschen herausfinden, was da eigentlich tatsächlich passiert und dass dann zum Teil auch dann die adulten Weibchen mit ihren Jungtieren ankommen, tatsächlich so ein bisschen die Mütter denen dann zeigen, hier, das ist das Winterquartier, dann wird halt da auch rumgeschwärmt, die Männchen sind da, die sind dann auch paarungsaktiv und man sieht das halt dann, wenn man die fängt, dann sieht man das an den Hoden natürlich, ob die paarungsaktiv sind oder nicht. Wenn die Nebenhoden dann nämlich gefüllt sind, dann kann es losgehen. Und das ist dann genau in der Zeit eigentlich, dann so August, September. Und dann fliegen die dann aber auch schon so langsam dann ein und verschwinden dann tatsächlich auch im Winterquartier und fliegen nicht mehr aus.
Also die Weibchen zeigen den Jungen das Winterquartier,
genau.
Das ist Quartier. Und in demselben Quartier sind dann auch schon mal die Männchen.
Da kommen dann auch schon die Männchen, ja.
Und die schwärmen aber auch draußen herum und finden sich toll. Und dann gehen sie mit in die Höhle.
Genau.
Und da findet die Paarung statt oder draußen?
Nee, drin in der Höhle dann.
Drin in der Höhle. Während die Jungen
zu Ja, kommen. Die sind dann auch schon dabei, genau. Die sind, ja, sind dann auch schon fast auch schon erwachsen. Lernen. Die sind ja Teenager dann im Prinzip auch schon ein bisschen weiter als Teenager.
Wann sind die Weibchen?
Die werden dann im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr werden die dann
auch. Also die brauchen nur ein Jahr.
Genau.
Es gibt praktisch keine paarungsunreifen Weibchen, die jetzt schon ein Jahr alt sind.
Genau. Also in der Regel. Genau. Also
und Männchen brauchen auch ein Jahr oder wie lange brauchen
die? Ja, die müssten eigentlich auch schon im nächsten Jahr dann geschlechtsreif sein, weil sie haben ja auch nicht so viel Zeit. Also ich meine,
sie kriegen auch nur ein Junges.
Sie kriegen nur ein Junges. Die werden im Schnitt 8 Jahre alt, mal 10. Es gibt natürlich Meldungen von Fledermäusen, die irgendwie über 40 Jahre waren.
Ich habe auch was von ich glaube, der Rekord bei 43 Jahren.
Ja, oder genau. Es war eine Bartfledermaus aus Sibirien, die tatsächlich über 40 war. Bei uns sind so die Rekorde bei 21 Jahren bei Bechsteinfledermäusen.
Aber dann kann man ja auch nicht sagen, dass jetzt irgendwie der Gros der Population so alt wird, sondern wahrscheinlich nur ein Prozent oder weniger.
Genau. Und deswegen ist der Schnitt so bei 8 Jahren. Und die Sterblichkeit ist am größten eigentlich bei den Jungtieren, dann auch im ersten Jahr. Den Winter überleben ganz viele nicht. Von daher müssen die dann auch schnell loslegen, damit die das halt auch schaffen, dann überhaupt einen populationsrelevanten Beitrag zu leisten. Genau, also die fliegen dann ein ins Winterquartier, dann da Ende September, Anfang Oktober. Und dann ist das Jahr für sie rum. Wie gesagt, die Paarung findet dann auch manchmal noch sogar statt, auch noch ein bisschen weiter. Das ist so ein bisschen das
Creepige. Männchen und Weibchen sind im gleichen Winterquartier?
Sind im gleichen Winterquartier, genau. Und das ist dann manchmal so ein bisschen creepy, dass dann natürlich auch schon Winter, also Weibchen schon im Winterschlaf sind oder schon schlafen und die Männchen dann trotzdem versuchen, dann noch quasi zum Schuss zu kommen. Das ist, die haben es da nicht so mit MeToo bei den Wasserfledermäusen. Das sind eher so die Trumpisten, wenn man es böse sagen will. Aber genau, das ist tatsächlich.
Das wäre jetzt aber, dass sie den Trump als Produkt der Evolution jetzt. Da wäre ich ja vorsichtig.
Ja, es ist ein Produkt der gesellschaftlichen Evolution vielleicht.
Jetzt mach mich nicht noch trauriger. Genau, jetzt haben wir, glaube ich, das Jahr hinreichend skizziert. Wobei, wir könnten noch ein bisschen dazu vielleicht sagen, nochmal aus der Brille der Jungen. Wie ist das da eigentlich? Also wann werden die wach? Man kennt ja Säugetiere, die jetzt sehr schnell schon da die Augen aufhaben und schon sehr schnell Mama sagen. Und andere brauchen ein bisschen länger. Ja. Wie ist das denn bei den Fledermäusen? Und ich habe auch gehört, wir werden ja bestimmt nochmal über Kommunikation reden, oder ich habe gelesen vielmehr, dass, ich habe doch gehört, das war nämlich auch in diesem Podcast, dass sie sehr, sehr stimmtalentiert sind und dass man gerade bei Wasserfledermäusen, glaube ich, auch gelernt hat, dass sie auch Sprache lernen, dass sie also auch nachäffen. Also
ja, das ist,
was passiert mit diesen ganz kleinen Wasserfledermäusen?
Genau, also das ist total spannend. Das ist tatsächlich auch mir im Knörtschild, die viel an tropischen Fledermäusen gearbeitet hat und da sich auch tatsächlich die sogenannte Ontogenese dann der Sprache angeguckt hat. Also wie sich Sprache bei jungen Fledermäusen entwickelt. Und das ist tatsächlich wie bei uns. Die fangen an zu babbeln, also äffen tatsächlich dann die Erwachsenen nach. Es sind also die Echoortungsrufe, die dann kommen, sind dann noch ganz rudimentär, ganz kurz und sehr, sehr vereinfacht. Und mit jedem Tag oder jeder Nacht werden diese Rufe komplexer, bis sie dann tatsächlich, wenn sie dann Flügge werden, sich dann fast so anhören wie die adulten Rufe. Also die sind da tatsächlich so, dass sie halt nachahmen, vor sich hin brabbeln, vor sich hin rufen. Und das dann peu à peu erlernen, die Sprache oder die Echoortungssprache. Und das ist tatsächlich auch sehr wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ich hatte da mal eine Anekdote auch gehört von einer Kollegin, die Fledermäuse pflegt. Und die hatte ein junges braunes Langohr und einen jungen kleinen Abendsegler. Und sie hat tatsächlich nachher, leider ist es nicht dokumentiert worden, Rufe von dem braunen Abendsegler, vom braunen Abendsegler. Genau, es war eine Mischung. Es war nämlich ein braunes Langohr, das tatsächlich Rufe ausgestoßen hat wie ein kleiner Abendsegler. Umgekehrt war es nicht, aber man sieht
das. Aber da gab es halt jetzt ein Beispiel fürs Lernen.
Genau, fürs Lernen. Also, dass sie da scheinbar auch sehr flexibel sind und tatsächlich auch da dann auch ein breiteres Spektrum sich anschaffen können oder erlernen können. Also da ist diese Fledermäuse sind einfach sehr intelligente Lebewesen und das ist dann schon umso spannender, gerade wie die dann auch mit Sprache im Prinzip umgehen.
Ja, gerade wenn die auch ein paar Jahre alt werden, jetzt nicht wie, ich wollte jetzt nicht mit anderen Nagetieren, mit Mäusen vergleichen.
Naja, aber das
nur, weil
ist
die so
gar
heißen,
nicht so weit her.
Aber die Mäuse, die werden jetzt lange nicht so alt. Oder zumindest jetzt unsere Hausmäuse oder Gelbhalsmäuse oder so, die werden ja meist jünger. Und wenn man jetzt ein paar Jahre alt wird, dann sammelt man ja auch Erfahrung. Ja. Und dann ist ja auch die Frage, wie entwickelt sich Sprache? Was kann man beibringen? Was kann man so vermitteln? Und das wäre auch nochmal meine Frage. Sprache ist so eins meiner Lieblingsthemen bei Tierverhalten. Und bei so sozialen Tieren, die so viel mit Lauten machen, zucke ich immer so ein bisschen zusammen und bin mäßig zufrieden, wenn ich so irgendwo höre, ja, das sind jetzt die Soziallaute, das sind jetzt die Jagdrufe. So, das finde ich dann doch ein bisschen grob und da wäre meine Vermutung, es ist viel, viel differenzierter, als wir meinen. Oder kann sein, dass es manche meinen, aber die Segel streichen oder sagen, da haben wir nochmal 50 Jahre zu forschen.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich nehme aus deinem Gesicht und deinen Äußerungen mit, du siehst das ähnlich.
Das ist so. Also es ist viel, 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 viel mehr, als wir wissen. Das ist leider auch ein bisschen der Technik geschuldet. Also in den Rufen ist natürlich viel, viel mehr drin. Und wir sind im Moment noch an dieser kruden Stelle, dass wir sagen, ja, Nahrungsrufe, Sozialrufe.
Ja.
Versuchen das schon so ein bisschen aufzugliedern. Mittlerweile gibt es immer mal wieder Untersuchungen, die zeigen, okay, das ist jetzt mehr ein territorialer Ruf, das ist mehr ein Kontaktruf. Aber das ist immer noch so ein bisschen so Fischen im Trüben. Und in den Rufen steckt natürlich viel mehr drin. Die können Individuen unterscheiden, die können andere Arten unterscheiden. Ja. Die können erkennen, ist das mein Jungtier, ist es nicht mein Jungtier. Die können erkennen, ist das Männchen fit oder ist es nicht fit, hat es gute Gene, hat es schlechte Gene. Die erkennen das Gewicht, also die können alles, also die können Individuen anhand der Rufe bestimmen.
Mein Gefühl ist, oder was heißt mein Gefühl? Ich habe das Gefühl, es gibt zunehmend Tierarten, wo man eigentlich das entdeckt, dass es auch sowas gibt wie Populationssprachen, dann auch familiäre Sprachen und auch wieder individuelle Geschichten, also Dialekte und individuellen Wortschatz, kennt man ja von Krähenvögeln, kennt man von Delfinen, kennt man von vielen Tieren und ich würde jetzt fast vermuten, da geht es in dieselbe Richtung.
Weiß man jetzt tatsächlich noch nicht so, aber da musste ich gerade dran denken, als du von den Hausmäusen gesprochen hast, bei denen ist es nämlich so, die machen auch sehr komplexe Gesänge und die, also da hat man das schon untersucht, auch eine Kollegin von mir, aus, die mit Spitzmäusen, aber auch mit Mäusen gearbeitet hat, die tatsächlich zeigen konnten, dass die französischen Mäuse sich nicht mit den deutschen Mäusen eingelassen haben im Prinzip, weil die anders gesungen haben. Also weil einfach da der Dialekt so stark war, dass man sich da nicht verstanden hat.
Oder vielleicht einfach schlechten Wein getrunken. Und
gesagt, das mit der Käse war schlecht.
Den setze ich mir nicht
ein. No. Alemann. Aber das ist stark zu vermuten, dass das auch bei Fledermäusen so ist. Also dass die auch da regionale oder sagen wir mal, ja, dass jetzt eine Wasserfledermaus aus Frankreich anders klingt, auch nochmal andere Informationen da drin sind als bei einer aus Bayern oder aus Schweden. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist sehr, sehr plausibel. Wir können es nur leider noch nicht darstellen, weil unsere Technik einfach nicht gut genug ist, um diese ganzen Informationen darzustellen.
Könnte ja sein, dass uns dabei zum Beispiel KI hilft dann,
ja.
Ne?
Tatsächlich ist das so, auch.
Dass man dann schaut, wo habe ich welchen Ruf, wann, in welcher Situation aufgenommen. Also im Prinzip, man sieht sie ja meistens nicht. Ne? Also ich glaube, die Wasserfledermäuse kommen auch abends eher später raus.
Spät, aber ne? Also das Gute ist ja, an Gewässern ist es meistens relativ hell durch die Reflexion, dass man da die dann doch immer noch sehen kann, wie sie dann halt so kurz über der Wasseroberfläche lang düsen.
Und man weiß, wohin mit dem Suchscheinwerfer.
Genau, mit dem Suchscheinwerfer natürlich, genau. Das kann man ja schon mal machen, dass man da auch mal so ein bisschen leuchtet und mal guckt. Sollte man natürlich nicht so viel
sehen. Macht man mal zweimal im Jahr auf der Führung.
Genau, weil sie ja wie andere Fledermäuse auch da sehr empfindlich sind, was Licht angeht, gerade an Gewässern. Was natürlich im Moment so ein bisschen schwierig ist, auch in Essen gerade waren ja gewisse politische Strömungen dafür, den ganzen Baldnersee zu beleuchten, damit da alle lang joggen können und man da eine Partymeile machen kann. Das fände die Wasserfledermaus nicht so schön, glaube ich. Und auch ich und viele andere auch. Viele andere Arten nicht. Also es ist, das ist natürlich so ein bisschen problematisch, gerade bei Fledermäusen.
Wenn wir gerade schon beim Thema sind, wir haben ja auch, wer die Stadt kennt, der kennt vielleicht auch den Deilbach. Der geht halt so nach Langenberg hoch und ist halt jetzt ein wertvoller Wasserlauf. Erstmal auch schon ökologisch und er hat noch was Spezielles in der Nähe des Sees, einen Tunnel.
Genau.
Und sag doch mal kurz, was da jetzt gerade los ist, weil das hat mit der Wasserfledermaus zu tun.
Genau, das hat mit der Wasserfledermaus
zu tun. Und man ist ein bisschen fassungslos manchmal.
Ja, es ist, man wird immer wieder überrascht über Meinung und wie mit Artenschutz umgegangen wird. Tatsächlich gibt es da eine Unterführung unter der ehemaligen Zechenanlage da am Deilbach oder dem ehemaligen Industriegebiet da auch, wo der Deilbach durchgeführt wurde. Im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie ist das ja offengelegt oder beziehungsweise ist der Deilbach da ja auch renaturiert worden, der Einfluss in den See offengelegt. Das ist auch sehr gut gelungen. Jetzt hat man aber das Problem, dass man diese Untertunnelung hat und die Stadt meint, dass man das auf jeden Fall verfüllen muss, den kompletten Lauf. Allerdings gibt es dort aber auch schon seit über 30 Jahren bekannte Gesellschaft von Wasserfledermäusen. Also da gibt es tatsächlich ein Quartier. Wahrscheinlich auch, oder stark anzunehmen, dass das auch Verbindung zu einer Wochenstube hat. Es gibt auch Überwinterungen. Neben der Wasserfledermaus, die da zum Teil mit 60 Tieren dann auftritt, gibt es aber auch zum Beispiel Nachweise von der Teichfledermaus, die noch stärker fast geschützt ist als die Wasserfledermaus. Das heißt, es ist auch eine überregionale Bedeutung, weil da auch entlang der Ruhr gezogen wird. Also die Wasserfledermäuse und auch andere wie die Teichfledermäuse ziehen entlang der Ruhr im Herbst dann auch ins Sauerland, um da dann in Höhlen zu überwintern. Und damit hat das einfach eine ganz wichtige Funktion, weil der Deilbach da auch so ein bisschen ins Bergische Land auch noch zusätzlich leitet und da dann auch zu Überwinterungsmöglichkeiten. Und da wäre es jetzt natürlich für das Vorkommen und für diese Funktion des Quartiers fatal, wenn man das einfach verfüllt und da einen Punkt hintersetzt, was im Moment das Bestreben der Stadt ist. Also es gibt da ein Gutachten und auch unsere Expertenmeinungen sagen, wir brauchen dann einen Ersatz, was auch machbar wäre. Aber da sind die Meinungen gerade etwas verfestigt, dass das nicht notwendig ist.
Ja, was ja, finde ich, also was mich im Moment wirklich stark bewegt oder ja, betrübt oder kann man gar nicht sagen, wütend macht, ist eigentlich, dass, ja, dass Wissenschaft und Fakten offensichtlich immer mehr egal werden, ja, in der Politik. Das macht mich so ein bisschen fassungslos, ja, weil ich meine, das Gutachten ist ja irgendwie eindeutig, hm, und man versucht ja gar nicht auf der Ebene irgendwie zu argumentieren.
Nee, ne? Nee, genau. Also man hat einfach beiseite geschoben.
Man hat einfach eine Meinung, die basiert auf nichts, sage ich, ja, mal. Und ja, und ich meine, das sind sehr streng geschützte Tiere. Also gibt es ja auch irgendwie, es gibt ja einen gesetzlichen Rahmen.
Ja, also das ist, ich meine, das ist so ein bisschen die Adenauersche Taktik. Ich habe meine Meinung, irritieren Sie mich nicht durch Fakten. Das gab es früher schon, das ist gerade wieder stark im Kommen und in, hat man den Eindruck, in vielen politischen Bereichen. Und das ist schon, wo man dann schon so ein bisschen da sitzt und weiß ja, was, nicht weiß, was man machen soll, weil was soll man denn noch machen, außer Fakten bringen, dass es halt eine Bedeutung hat und auch konstruktive Vorschläge machen und auch konstruktive Lösungsansätze aufzeigen. Das dann halt nicht gesehen wird, das ist jetzt ein Beispiel, das kann man natürlich auch auf viele andere Bereiche übertragen.
Ja, tragisch. Aber vielleicht noch nicht das Ende, da muss man halt, nee, nachschauen. Also, was ich am Anfang nicht gesagt habe, das haben wir in der letzten Folge gesagt. Frauke ist ja unsere Vorsitzende hier beim NABU Ruhr. Von daher sind wir natürlich da schon engagiert. Wir haben ja auch eine Fledermausgruppe. Und da sind wir schon dran am Thema. Aber die Frage ist halt immer, wie groß sind so die Hebel und was, ja, ist ein vernünftiger Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes und solche Geschichten. Da ist man dann auf der Ebene.
Genau. Okay. Und vor allem natürlich den strengen Artenschutz nicht zu vergessen.
Genau, der strenge Artenschutz. Womit man vielleicht sonst angefangen hätte, wo wir jetzt erst nach einer knappen Stunde zu kommen, ist ja die Jagd.
Ja.
Da habe ich ja verstanden, die können eigentlich alles. Die können ins Wasser tauchen, die fangen mit der Schnauze, die fangen mit den Füßen, die fangen mit ihrer Flughaut und keschern da rum. Ja. Und fangen auch Fische und machen die dollsten Sachen. Erklär mal.
Ja, genau, in der Reihenfolge. Genau, also es ist tatsächlich, hatte ich ja ganz am Anfang mal schon mal, also diese Trawling-Myotis, das heißt die tatsächlich die Flughaut, aber also die Schwanzflughaut, die Flughaut zwischen Schwanz und Bein, aber auch die Füße dazu nutzen tatsächlich, die Insekten, die dann entweder gerade im Begriff sind zu schlüpfen an der Wasseroberfläche, oder aber einfach darauf treiben, weil sie zu niedrig geflogen sind oder da versucht haben, Eier abzulegen im Wasser und dann da gestrandet oder auf dem Wasser aufgekommen sind. Und die sammeln die dann halt auf und nehmen die dann aus der Flughaut mit der Schnauze auf. Also die machen dann tatsächlich wie so ein Salto vorwärts. Das sieht auch ganz irre aus. Da gibt es auch ganz tolle Aufnahmen in Zeitlupe. Und nehmen dann halt die Beute dann auf. Manchmal fangen sie auch aus der Luft Nahrung, aber tatsächlich ist es in der Regel so, dass sie, man sieht das dann auch manchmal so, dass sie so kleine Spuren ziehen, wenn die dann da so übers Wasser fliegen und da dann versuchen, die Beute aufzusammeln.
Ist das so ein bisschen wie so ein Baumfalke, die Heuschrecken sammelt, ja, im Flug?
Ja, ja,
genau. Auch da werden die Füße, ja, nach, genau, vorne dann gestellt, ja, und, genau, dann beugt sich so, ja, der Kopf so drüber. Nach vorne. Ne?
Genau, ja, ja, ist ähnlich.
Aber
ja,
wie sind die denn, also die haben ja schon eine spezielle Form, ne? Ich glaube, die Füße sind ein bisschen größer.
Genau, die sind groß, im Verhältnis zu
Körper. Und wie ist diese Schwanzhaut geformt?
Ja, die ist jetzt noch nicht mal so besonders geformt, die ist aber, wenn man die in der Hand hat, oder sieht man das auch immer, dass das Wasser so ein bisschen abperlt. Die ist nochmal ordentlich eingefettet, also das, mhm, ist auch anders als bei anderen Fledermausarten. Also da perlt das Wasser nicht immer so gut ab. Aber die Füße sind natürlich entscheidend. Und die sind tatsächlich verhältnismäßig groß bei denen. Also wenn man die in der Hand hat, die sind so klein und rund, aber dann gucken hinten so große Füße raus. Also es ist schon...
Waren das nicht auch die ab und zu mal kleine Fischchen fangen?
Es gibt Nachweise, auch im Nahen Osten bei Untersuchungen, da hat man auch Schuppen gefunden in der Nahrung. Wir haben da selber auch mit DNA-Analysen gearbeitet und haben tatsächlich auch bei Teichfledermäusen da Fisch-DNA, bei Wasser- und Teichfledermäusen Fisch-DNA nachgewiesen. Beobachtet hat man das bei uns jetzt so direkt noch nicht. Also es ist plausibel, weil gerade die kleinen, jungen Fische, die wandern nachts halt auch an die Wasseroberfläche und folgen da dem Zooplankton, wenn das dann nach oben wandert, um da das Phytoplankton zu fressen nachts. Und dann sind die natürlich kurz unter der Wasseroberfläche und wenn dann so eine Wasserfledermaus da irgendwie Insekten jagt, dann kann da auch schon mal so ein Fischchen bei hops gehen. Also man kennt das zum Beispiel von einer Verwandten, der Langfußfledermaus aus Spanien und auch aus vom Mittelmeer. Von der kennt man das, die jagt sehr intensiv Fische. Da sind da so invasive Arten, das sind so kleine Moskitofischchen und die jagt die Langfußfledermaus tatsächlich sehr intensiv und die kann man da schön bei beobachten. Also von daher ist es auch, kann man vermuten, dass sie das bei uns auch schon mal machen, aber wahrscheinlich mehr mal so zufällig oder in erster Linie gehen die tatsächlich auf Insekten, also wie 80% eigentlich unserer Fledermausarten Insekten fressen.
Und dann gibt es ja morphologisch noch eine Besonderheit, die hat ein sehr breites Gesicht, habe ich gelesen. Ja, ja. Oh, das nicht.
Ist mir jetzt noch nicht, das nicht so aufgefallen, aber
da wäre jetzt, also da die Füße sind mit Borsten besetzt, das ist also ein bisschen genau. Typisch und also groß und mit Borsten besetzte Füße und dann auch gesagt, dass der Gesichtsschädel auch breit werden. Es gibt, glaube ich, auch eine Ähnlichkeit mit einer anderen Fledermausart, die ich gerade jetzt nicht parat habe. Und da wäre jetzt nur die Frage, ob es da jetzt angesichts des Jagdverhaltens dafür irgendeinen Grund gibt, den du kennst. Oder also du findest ihn auch gar nicht so besonders breit. Nee, also
wenn ich sie vor Augen habe, dann finde ich sie jetzt nicht so breit. Das ist so eine kleine, kugelige, runde Fledermaus eigentlich, aber mit großen Füßen.
Ein kleiner Kugelblitz mit großen Füßen und Fettschwanz. Könnte man sagen. Gut, wir haben jetzt auch gelernt, Insekten, ab und zu Fische, das sind aber eher die Ausnahme. Also muss kein Karpfenteichbesitzer sich Sorgen machen. Kein Koi, genau. Auch Hechte eher selten und weiße Haie aus der Ruhr. Wir haben ja, das ist ja nicht erst seit gestern Thema, ein Problem mit Pestiziden. Also sowohl mit Pestiziden, Herbiziden, also Insekten- und Unkrautvernichtungsmitteln, die gerne mal Pflanzenschutzmittel danach auch genannt werden. Ich finde, das Wort müsste verboten werden übrigens, weil es ist einfach Gift. Ja. Oder vielleicht auch Dünger in Gewässern. Also was hat das eigentlich so für Auswirkungen auf die Wasserfledermäuse
oder auch auf andere? Also man kann einmal sagen, bei Dünger ist natürlich so ein Problem. Einerseits hat man natürlich schon rausgefunden, dass man häufig an nährstoffreichen Gewässern vermehrt Wasserfledermäuse findet, weil da vielleicht dann besonders viele Dipteren oder Zweiflügler oder irgendwelche anderen Insekten da schlüpfen. Aber natürlich, wenn ich irgendwann zu viel von Nährstoffen habe, dann kippt so ein Gewässer um und dann gibt es auch gar keine Nahrung mehr. Also dann gibt es gar nichts mehr. Und das ist natürlich auch so ein Problem, da gab es auch wieder hier bei uns am Waldnersee natürlich so einen schönen Fall, wo dann da Millionen von Litern von Gülle einfach mal in den Waldnersee quasi versickern und keiner sagt mir was dazu, als wäre nichts passiert. Und das kann natürlich auch Auswirkungen haben. Aber ganz klar sind natürlich so Pestizide, also so Biozide, Pflanzenschutzmittel, Insektizide, ganz fatal, weil die sich natürlich auch ansammeln, häufig im Sediment von Gewässern, wo sich dann aber auch die Beutetiere der Wasserfledermäuse entwickeln. Also wenn man an die ganzen Zuckmücken denkt oder an die Köcherfliegen, deren Larven entwickeln sich häufig im Sediment oder auf dem Sediment der Gewässer und schlüpfen dann irgendwann und fliegen dann rum und werden dann gefressen von den Fledermäusen. Und das ist natürlich, damit stehen die Fledermäuse relativ hoch im Nahrungsnetz. Und das bedeutet dann immer, dass sich da immer ganz viele Schadstoffe dann auch in den Tieren ansammeln. Es gab jetzt auch unlängst Untersuchungen zu Fledermäusen, die gezeigt haben, dass tatsächlich die Tiere auch zum Teil immer noch DDT in sich tragen, was eigentlich schon seit den 80ern, Ende 70er verboten ist. Aber die Giftstoffe verschwinden einfach nicht. Die ändern sich, die bauen sich vielleicht ab zu einem bestimmten Teil, behalten aber häufig auch noch so eine gewisse Toxizität aufrecht. Und sind dann auch immer noch auch gerade für Fledermäuse problematisch. Und da gibt es auch bei vielen Bioziden Hinweise, dass das natürlich dann die Tiere schädigt, also dass die zum Teil auch Gehirnregionen beeinflussen, die für das Erinnerungsvermögen wichtig sind, was natürlich für Fledermäuse enorm fatal ist, wenn die sich nicht mehr erinnern können, wo sie langfliegen müssen. Das kann aber auch auf Hormone Einfluss haben, auf die Reproduktion, also es kann ganz viele Einflüsse haben, auch auf in kleinen Dosen, also man spricht dann vom subletalen Effekt, also das heißt, sie töten die nicht, aber sie können die halt tatsächlich dann stark beeinflussen. beeinträchtigen. Und das ist natürlich gravierend dann, gerade bei Fledermäusen.
Ja, und dann ist das ja mit den Pestiziden auch so. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig in der öffentlichen Diskussion, weil dann stürzt man sich teilweise ja zum Beispiel auf Glyphosat und alles redet über Glyphosat und wie wichtig ist, dass das verboten wird oder noch bleibt oder eingeschränkt. Und es gibt aber eine Vielzahl an Chemikalien, wo dann über Obergrenzen gesprochen wird. Ja, da hat die Obergrenze eingehalten. Aber wenn du halt wenn du einen Cocktail halt verwendest von vielen, dann kannst du noch so viele Obergrenzen einhandeln. Ja. Am Ende hast du halt die Umwelt vergiftet.
Genau. Naja, das ist das Problem, dass wir auch, das ist ja auch in der Regulierung so ein bisschen das Problem, dass häufig, wenn die Gifte getestet werden, wird jedes einzelne Gift getestet. Aber wir wissen gar nicht, wie die in Kombination wirken, was die dann für Wirkungen entfalten können. Und das kann häufig viel, viel problematischer sein. Und es ist einfach ein Problem bei den Mitteln, wenn die ausgebracht werden, dann landet ja häufig nur ein ganz kleiner Prozentsatz eigentlich bei der Pflanze. Der Rest, 80%, wird eigentlich landet in der Umwelt und landet bei den Nicht-Fokusarten. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Also damit muss man dann irgendwie umgehen.
Ja, jetzt werd ich und du wahrscheinlich haltet solo nicht die EU-Gesetzgebung verändern. Ja, aber man kann vielleicht ein bisschen dran drehen. Aber was man bestimmt tun kann, ist in seinem Mikrokosmos drauf einzuwirken. Ja. Also erstmal selber, wenn man einen Garten hat oder auch was auch immer man hat, dass man auf dass man nicht auch die Blümchen in den Gehwegplatten mit Chemie bekämpft oder im eigenen Garten oder sonst irgendwo.
Kann also, ich von Landwirten verlangen, dass sie keine Gifte einsetzen, während ich aber lustig Roundup benutze, weil das sieht nicht so schön aus, was da wächst, oder ich habe meine Fugen gerne sauber und also ganz klar, also man muss sich da in die eigene Nase fassen und tatsächlich gucken, also was da so in den Baumärkten und Gartencentern noch so unterwegs ist. Das ist schon erschreckend, also was dann da so einfach ausgebracht wird. Und das landet alles irgendwann in unseren Gewässern.
Ja, und vielleicht auch mal mit den Nachbarn sprechen und dann vielleicht aber nicht irgendwie anklagend, wie kannst du nur, sondern einfach mal vielleicht gemeinsam auf die Suche nach einem vernünftigen Weg auch begeben, so dass man versucht, irgendwie einen Dialog herzustellen. Okay, das waren die Insektizide, dazu gibt es ja auch zahlreiche Studien, das wird ja auch weiter erforscht. Damals, ich glaube, es kennt ja mittlerweile jeder diese Studie, die dann die Biomasse der Insekten in Naturschutzgebieten, glaube ich, gemessen hat und dann irgendwie einen Rückgang von, ich glaube, über 75% festgestellt hat. Und das waren schon die Naturschutzgebiete. Ne? Das waren also jetzt nicht die landwirtschaftlich genutzten Flächen, die nicht in Naturschutzgebieten waren.
Genau, das ist ein großes Feld, wo immer noch geforscht wird und es ist noch nicht so ganz klar, woher das alles kommt oder warum das so kommt. Also da forscht man auch tatsächlich noch in verschiedene Richtungen, wie gesagt, Biozide, tatsächlich auch Klimaänderungen, Witterung Einfluss hat scheinbar, das sind jetzt so neue Studien, doch auch einen erheblich größeren Einfluss auch noch auf Biomasse von Insekten. Also das ist schon sehr, sehr verschiedene. Und das wirkt natürlich auch alles immer zusammen. Das muss man ja auch immer bedenken. Es gibt ja nicht immer den einen Grund. Und wenn man den abstellt, ist alles wieder gut. Das ist meistens ja ein Komplex.
Jetzt wohnen wir beide ja in einem ökologisch sehr spannenden Ballungsraum.
Ja, in der Tat.
So, und wir haben jetzt nicht nur das Teil. Ja gut, also es ist das Ruhrgebiet und es gibt hier schon sehr viel unterschiedliche, es gibt sehr viel unterschiedliche Habitate erstmal und wir haben sehr wenig von so Gebieten, wo jetzt der normale Mensch sagen würde, das ist aber jetzt hier Wildnis. Mhm. Trotzdem haben wir hier viele Tiere. Es gibt ja Fledermäuse, wollte ich sagen, die eher Strukturen brauchen, um zum Beispiel gut zum Ziel zu finden. Es gibt andere, die kommen gut im freien Luftraum zurecht. Ja. Was ist denn die Wasserfledermaus für eine und wie kommt sie in so einen Ballungsraum eigentlich zurecht?
Ja, also ich meine, das ist ja, das hatte ich ja zu Anfangs auch schon gesagt, dass sie ja so besonders ist, weil sie so verschiedene Lebensräume nutzt. Und da ist es natürlich wichtig, dass sie auch von A nach B kommt, das heißt zwischen den ganzen Lebensräumen wechseln kann. Und sie ist jetzt eine Art, die nicht ganz so schnell fliegt wie jetzt so ein Abendsegler. Das heißt, sie fliegt ein bisschen langsamer. Deswegen kommt sie auch relativ spät raus, wenn es schon schön dunkel ist. Und dafür braucht sie dann auch Struktur, um sich da so ein bisschen im Lichtschatten oder im Dunkelschatten, sage ich es mal, der Struktur zu fliegen. Einfach. Was heißt das denn? Naja, also ich meine, es ist ja dunkel schon nachts, aber trotzdem nutzen die dann halt noch Strukturen wie Hecken oder Waldränder oder Baumkronen und fliegen relativ nah daran entlang, um halt nicht sich nicht abzuheben, also nicht gut erkennbar zu sein, zum Beispiel für Eulen. Und nutzen deswegen diese Strukturen. Also es ist noch nicht mal unbedingt, dass sie jetzt nicht wissen, wo es lang geht und deswegen so nah daran fliegen, sondern dass sie es eher als Tarnung nutzen. Also relativ nah an der Struktur entlang zu fliegen, um nicht entdeckt zu werden.
Wäre das eine Möglichkeit auch, dass dieses flache Fliegen über dem Wasser nicht nur die Strategie ist, ich finde da Nahrung, sondern auch ich gehe einen Prädatorenflug aus dem Weg, weil viele, keine Eule, die jetzt, ich wüsste jetzt nicht, dass die jetzt eine Ente im Wasser schlägt und der U dann wie so ein Seeadler oder ein Habicht irgendwie
zu. Das ist natürlich jetzt natürlich
steile These.
Steile These, interessante These. Könnte man darüber diskutieren. Es ist natürlich, fliegen sie in erster Linie so nah am Wasser, weil da einfach die Nahrung rumschwimmt.
Aber ich meine, ja, gut, sie schwimmt, genau.
Ja, genau, also die ist ja auf dem Wasser, das heißt, ich muss schon relativ nah ran. Also man sieht das auch schon am Gewässer, die jagen tatsächlich immer so ganz flach über Wasser am Rand.
Du meinst,
sieht
man, aus 10 Meter Höhe könnte man schlecht keschern.
Genau, da sind dann die Zwergfledermäuse oder Rauerfledermäuse unterwegs. Die sind halt so ein bisschen weiter weg und im offenen Luftraum über dem Gewässer unterwegs. Und ganz aber oben der Arm.
Vielleicht Win-Win-Situation. Vielleicht sowohl.
Sie sind dann auch so ein bisschen geschützt, aber wobei natürlich so eine Wasseroberfläche reflektiert, man sieht sie dann relativ gut. Aber ich wüsste auch nicht, ob so ein Waldkauz. Ja, ob der Waldkauz so erpicht darauf ist, dann mitten über dem See dann so eine Wasserfledermaus zu schlagen. Das,
ja, vor allen Dingen weiß man nie, wo sie ans Ufer kommen, genau. Weil sie ja schon ziemlich mobil auch. Ne?
Genau,
also sie sind dann sehr wechseln wendig. Auch schnell mal das Wasser, ne?
Ja.
Und dann fliegen sie immer sehr direkt eigentlich so, ne?
Genau,
von
also
Hotspot
die sind,
zu Hotspot.
Genau, die wechseln dann zwischen den Jagdrevieren eigentlich hin und her und dann wieder zurück zum Wald, wo sie dann ihre Quartiere haben. Aber das funktioniert auch bei uns im Ballungsraum. Also bei uns am Baldnersee gibt es natürlich Wasserfledermäuse. Wir haben ziemlich viel Wald drumherum. Leider kennen wir nirgendwo Wochenstuben. Das haben wir bisher noch nicht untersucht, wo da jetzt tatsächlich Tiere sitzen und Wochenstuben haben. Aber wenn man auch mal so ein bisschen im Umfeld guckt, in Gladbeck zum Beispiel, Schloss Wittringen, da ist alles voll mit Wasserfledermäusen und die sitzen sicherlich da auch irgendwo im Wald und haben da ihr Quartier. Also das ist, da brummt schon ordentlich abends im Sommer. Oder auch im Gladbeck, es sind so kleine Sachen wie im Gladbeck Nordpark zum Beispiel, gut, ist auch so ein See, da ist auch alles voll mit Wasserfledermäusen. Also da ist richtig Rampazamba im Sommer, wenn dann da die Insekten schwirren. Also das sind tatsächlich so Strukturen, also das ist mitten im Ballungsraum, da braucht man jetzt keine riesen Waldflächen und Seen, sondern das können auch manchmal kleinere Seen mitten im Ballungsraum sein, wenn da irgendwo Strukturen sind, wie die Wasserfledermäuse da hinkommen und auch wieder zurück zu ihrer Wochenstube, die dann irgendwo in einem schönen Park ist oder Wald, dann kommen die da auch gut zurecht.
Wenn die da ihre Strukturen nutzen, um von A nach B zu kommen, sind das auch solche Fledermäuse, die dann eher wenig Ultraschall aussenden, wenn sie den Weg schon kennen? Sowas gibt es ja auch, ne?
Ja, genau. Also die fliegen nach Erinnerung. Also das ist tatsächlich, die haben auch so Erinnerungskarten von ihrer Umgebung und sind dann nicht die ganze Zeit am Ort. Also müssen theoretisch nicht die ganze Zeit.
Aber wenn jetzt ein LKW da auf einmal parkt,
das ist
gerade Ballungsraum, Stichwort Ballungsraum.
Vielleicht ist das wäre eine interessante Untersuchung. Orten Fledermäuse im Ballungsraum mehr als Fledermäuse auf dem Land. Das ist eine interessante Fragestellung.
Oder mehr bei einem Logistikdienstleister,
ja,
wo häufig
Beispiel.
LKWs fahren am Teichrand.
Also das kann natürlich schon,
weiß man nicht so genau.
Mehr Bewegung drin. Das ist möglich, ja.
Sonst, wie sieht's aus mit Licht und da vielleicht auch nochmal mit einer Veränderung von Licht? Weil die Straßenbeleuchtung ändert sich ja auch von dieser traditionellen Beleuchtung, die Insekten angezogen hat, hin zu LED zunehmend, wo ja auch Lichtfarben teilweise verwendet werden. Also man kann LED-Beleuchtung machen, die Insekten nicht anzieht.
Ja.
Genau. Also Frage A wäre, wie sehr beeinflusst Licht überhaupt die Fledermäuse? Und
genau.
Frage B wäre, was macht die Veränderung der Lichttechnik?
Also das ist Fledermäuse wäre natürlich, also gerade diese strukturgebundenen Arten sind natürlich extrem beeinflussbar durch Licht. Also da gibt es Studien für Wasserfledermäuse, auch Teichfledermäuse, die tatsächlich ihre Flugwege ändern, wenn es mehr Beleuchtung gibt. weil die das meiden. Also die meiden auf jeden Fall Beleuchtung. Am Quartier machen das alle Fledermäuse, aber gerade die, die strukturgebunden jagen und fliegen, also langsam fliegen und halt die Dunkelheit brauchen, einfach als Verteidigungswall gegen die Prädatoren, die sind dann extrem beeinträchtigt durch Licht.
Das heißt also, diese Schnapsidee, den Baldnersee zu beleuchten, das wäre praktisch, das wäre jetzt nicht nur schlecht, das wäre eine Katastrophe
gewesen. Das wäre eine Vollkatastrophe. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass wir in Essen ja das einzige FFH-Gebiet, also Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet, das ist ein europäisches Schutzgebietssystem, das wir haben, und jedes Land muss Gebiete ausweisen, und das einzige, was wir haben, ist tatsächlich in der Ruhraue. Und eine Art, weswegen das da auch eingerichtet, oder eine Charakterart dieses Schutzgebietes, ist halt auch die Wasserfledermaus. Und da dann zu sagen, jetzt beleuchte ich mal alles, wäre natürlich kontraproduktiv. Gleichwohl gibt es natürlich, du sagtest, das technische Möglichkeiten, wenn jetzt eine Beleuchtung zwingend notwendig ist, irgendwie. Es ist natürlich eine schwierige Diskussion, auch mit den Dunkelräumen und Angsträumen. Eigentlich gibt es da keine wirkliche Begründung für, weil wenn das wirklich, sagen wir mal, ein Problem wäre, dass man zeigen könnte, dass viel Beleuchtung wenig Probleme bringt und wenig Überfälle oder sowas. Amerika ist so hell erleuchtet und trotzdem gibt es da mehr Überfälle als bei uns. Also das ist jetzt schwierig. Es ist aber eine psychologische Sache. Es ist
etwas Psychologisches.
Genau, da kommt man auch mit Argumenten da nicht so wirklich weit. Deswegen muss man natürlich gerade im Ballungsraum vielleicht da eher mal ein bisschen kompromissbereit sein. Und Gott sei Dank gibt es da mittlerweile Techniken. Also LED ist jetzt nicht per se gut. Also da gibt es vielfach sehr weiße, stark oder hellweiße Lichter verwendet, die hohen blauen Anteil haben, ultravioletten Anteil, und der ist auch für Fledermäuse schlecht. Also
der bringt ja richtiges Taglicht eigentlich
dann wieder also noch in die Nacht. Da muss man tatsächlich eher so langwelligeres Licht wählen. Früher hat man da immer von diesen Amberfarben im Licht gesprochen. In den Niederlanden hat man mal einen ganzen Bereich rot beleuchtet, weil das halt besonders fledermausfreundlich sein soll. Aber am besten sind tatsächlich warme Lichtfarben. Da muss man sich dann immer an der Kelvinzahl orientieren, die einen bestimmten Wert nicht übersteigen darf. Und das ist einfach wenige Lux, also sehr, sehr schwaches Licht sein sollte. Und mittlerweile kann man das auch mit Abdämmen und mit Bewegungsmeldern ja einrichten, dass man wirklich nur problematische Stellen vielleicht vorsichtig beleuchtet. Aber an Gewässer sollte man tatsächlich nicht ran, weil da gibt es halt so viele Reflexionen und Verstärkungseffekte. Und ehrlich gesagt, bei uns im Ruhrgebiet ist es nachts so hell. Ich weiß gar nicht, warum man da noch extra Licht braucht.
Ja, gut. Also ich könnte jetzt auch unsachlich sowieso sagen, bevor man so etwas tut, mal ganz abgesehen davon, was es kostet und was man mit dem Geld noch alles tun könnte, dann vielleicht einfach mal weniger True Crime schauen. Vielleicht gibt es dann weniger Ängste. Ja, gut, ich will mich jetzt auch nicht lustig machen.
Das muss jeder klarkommen. Aber nachts rausgeht, ist man erstaunt.
Ich verstehe das schon, wenn
wie viel, man wie wenig hat. Leute nachts im Dunkeln unterwegs sind. Von daher.
Egal, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Vielleicht noch zwei Dinge. Das erste wäre Klimawandel, was macht das denn einfach mit den Wasserfledermäusen? Gehen die jetzt, kommen die jetzt hoch bis zum Polarkreis oder was treiben die?
Man kann schon davon ausgehen, dass das auch einen Einfluss natürlich auf die hat. Also gerade im Mittelmeerbereich werden die es schwieriger haben, überleben.
Das wird einfach trockener in den Feuchtgebieten.
Da wird weniger Wasser zur Verfügung stehen. Bei uns sollte man eigentlich meinen, dass es keine Probleme bereitet, aber natürlich haben auch so Starkregenereignisse und so. Das Problem beim Klimawandel sind ja die Schwankungen, dass es halt stärkere Regenfälle gibt und wieder Dürren. Und das kann natürlich auch bei uns starke Auswirkungen auf Gewässer und die Insekten haben. Und da weiß man natürlich nicht so genau, wie sich das auswirkt. Bisher, muss man halt beobachten. Also das ist klar, dass sie natürlich weiter nach Norden vordringen können, kann man schon von ausgehen. Das ist für viele Arten, dass sie da wahrscheinlich sich auch ein bisschen nach Norden verlagern. Aber sonst, ja.
Vielleicht hast du noch eine Frage. Und zwar, jetzt haben wir ja gehört, die kriegen nur ein Junges und es ist schon. Ich glaube auch, die Bestände sind ja durchaus bedroht von, ich glaube, auch von sämtlichen Fledermäusen, kann man sagen, in Mitteleuropa. Ne? Also das ist schon irgendwie eine Aufgabe, den Bestand zu halten bei so wenig Nachwuchs. Jetzt, wenn jetzt Fledermäuse in neue Gebiete vordringen, wie schwer ist das für die, da einen Bestand aufzubauen, wenn sie halt nur ein Nachkommen
haben? Also das ja, es funktioniert wahrscheinlich gut. Also wir haben das auch in Deutschland auch schon. Also wir haben zum Beispiel die Weißrandfledermaus, die wandert ein aus Südeuropa. Und in Bayern ist sie schon recht häufig mittlerweile. Bei der Mückenfledermaus zum Beispiel geht man auch davon aus. Also es gibt tatsächlich Arten, die profitieren von der Erwärmung. Die breiten sich aus, besiedeln neue Bereiche und das kann manchmal dann ganz gut funktionieren. Das dauert natürlich, es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Wie du schon richtig sagst, das mit der Reproduktionsrate kann ich das nicht so machen wie so eine Weißhalsmaus oder so. Oder Gelbhalsmaus eher.
Und es ist zum Beispiel auch ein Problem, wenn auf einmal so ein Quartier wegfällt. Genau. Ne? Weil das wird nicht so, es ist nicht wie, ich meine, wir werden irgendwann auch noch mal auf das Thema Waschbären kommen oder irgendwelche Mäuse. Es gibt ja ganz viele Tierarten, die nicht so die großen Probleme haben, wieder Lücken irgendwie zu ersetzen durch Nachproduktion. Ja. Das ist da nicht so einfach.
Nee, das ist nicht ganz so einfach. Also das hat man jetzt zum Beispiel auch in einer aktuellen Untersuchung oder einem Projekt zur Mopsfledermaus zum Beispiel nachgewiesen. Da gibt es auch Vorkommen im Münsterland, die noch gar nicht miteinander vermischt sind, weil die halt wahrscheinlich ist das da so schlecht vernetzt und die brauchen so ewig, dass sie sich erstmal wieder treffen, um dann da wieder zusammenzuwachsen. Also das geht halt nicht so schnell bei den Fledermäusen. Also auch wenn sie fliegen können, aber es ist nicht alles so schnell.
Oder es ist wirklich auch so, wie eigentlich, ich meine, wir sagen es auf der einen Seite, es gibt verschiedene Dialekte. Auf der anderen Seite tun wir dann so, als ob jeder mit jedem können müsste.
Das habe ich auch schon, also ich habe auch so ein bisschen geunkt, im Münsterland ist das jetzt nicht so verwunderlich. Münsterland,
dass sie einen mit dem anderen. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder verschiedene Stämme. Ich weiß nicht, ich meine, in Bayern habe ich auch mal so ein bisschen gearbeitet oder hatte da mal Kunden und dann, ich meine, man kriegt ja mit, die nehmen das mit den Stämmen da unten richtig ernst.
Ja, es ist nicht so wie bei uns im Ruhrgebiet hier.
Naja, egal. Vielleicht noch ganz zum Schluss. Jetzt, wir hatten vorhin schon über Insektizide gesprochen, die man natürlich vermeiden sollte. Was kann man noch tun, damit der Wasserfledermaus gut geht? Ich war jetzt dieses Jahr in Spanien da nochmal nach Vögeln gucken, nach Greifvögeln vor allen Dingen, aber auch nach anderen Tieren. Und was mir da aufgefallen ist, es gibt mehr Bauwerke als hier, habe ich den Eindruck, die richtig auch solche Nistbausteine mit im Gebäude haben, also so Nisthilfen. Nicht wie hier, dass ein Kasten an die Fassade gehängt wird, sondern dass in der Fassade schon Steine sind. Oder die haben sogar auch solche Vögel, Türme stehen, habe ich den Eindruck, in der freien Landschaft, wo eigentlich nur Nist hilft, also es sind nur Löcher und Spalten am ganzen Turm dran.
Ja.
Was wäre das? Was?
Naja, also bei der Wasserfledermaus ist es natürlich als Waldfledermaus, die braucht Bäume. Und das ist aber ein ganz relevanter Punkt, weil Forstwirtschaft ist tatsächlich auch ein ganz kritischer Punkt. Die braucht natürlich einen Wald, der wo die Bäume die Möglichkeit haben, alt zu werden und Höhlen zu entwickeln und nicht halt nur Fichten stehen oder so, von einem Alter. Also die brauchen einen
gewissen Prozess. Jetzt, wo du sagst, hattest du vorhin gesagt, wie komme ich nur auf Steine?
Das ist nicht ganz falsch, weil
ich war so begeistert einfach von den Türmen.
Du musstest das irgendwo einbringen. Ich
bin auch an der falschen Stelle.
Ja, aber es ist tatsächlich, wir haben ja auch an Bauwerken tatsächlich auch schon mal Kolonien, an Autobahnbrücken oder sowas. Also da kann man das natürlich auch mitdenken. Aber für Wochenstuben oder für Winterquartiere ist es natürlich auch, muss man auch gucken, was man da dann für Quartiere hat. Aber für sie ist das natürlich, für die Wasserfledermaus ist der Wald einfach dann essentiell. Und da braucht es einfach dann einen Prozess, dass es genug Waldrefugien gibt, die sich entwickeln können, dass es halt wirklich Bereiche gibt, die dann halt nicht forstlich genutzt werden. Wo sich dann halt sowas entwickeln kann, wo die halt Strukturen entwickeln können, die dann nicht nur der Wasserfledermaus natürlich zugute kommen, also dann haben alle Spechte was davon. Muss man ja auch sagen, dass bei uns schon im Ruhrtal schon einige Spechtarten auch vorkommen. Das ist ja dann schon Insekten natürlich, totholzbewohnende Insekten. Also da gibt es ja eine ganze Bandbreite an Arten, die davon profitieren. Und ja, das ist dann auch für die Wasserfledermaus sehr wichtig.
Wobei, ja, ich glaube, wir haben schon nicht den schlechtesten Wald, aber im Prinzip ist es immer noch eigentlich ein Teenagerwald, ne?
Genau, also das so ist, ich glaube,
mal wirklich alte Bäume drin, aber das sind wirklich Stadt Einzelfälle.
Ist da schon erpicht darauf, dass da auch jetzt mehr zu machen beim Waldschutz. Ela hat natürlich da ziemlich reingehauen und auch gerade die alten Altholzbereiche ziemlich platt gemacht. Aber man muss schon sagen, es gibt natürlich Bereiche, die sind auch schon spannend und da ist es auch viel möglich. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn es da tatsächlich ein, zwei Wochen Stuben auch bei uns auf Essener Stadtgebiet gibt. In Mühlheim auf jeden Fall auch. Also da gibt es schon sehr nette Waldbereiche. Wir haben jetzt auch gerade ein Projekt mit zum Beispiel mit der Stiftung Krupp im Villa Hügelpark. Da haben wir jetzt Kästen aufgehängt, tatsächlich so ein bisschen als, noch nicht mal um den Fledermäusen da jetzt Quartiere zu schaffen als Ersatzmaßnahme, sondern tatsächlich um zu monitoren, um zu gucken, welche Arten sind da, welche Arten gehen in die Kästen rein, um dann einfach, und da könnte man sich auch vorstellen, dass da vielleicht auch mal eine Wasserfledermaus vorbeiguckt. Würde mich freuen.
Meine Grundidee wäre ja, dass man bei jedem Neubau und bei jeder Sanierung von einem Gebäude einfach grundsätzlich die Frage prüfen sollte oder müsste, könnte das nicht auch ein Artenschutzgebäude werden?
Ja, ja.
Einfach ein Gebäude, wo man jetzt nicht nur aus Alibi-Gründen irgendwo jetzt einen Meisenkasten dranhängt, sondern dass man einfach von Grund auf auch überlegt, wie kann das eigentlich einen Nutzen haben für die Artenvielfalt oder halt auch für die Klimatisierung des ganzen Viertels.
Genau, also das ist ja sehr zaghaft, geht man ja solche Schritte in einigen Bereichen, aber tatsächlich gibt es ein großes Potenzial. Es gab ja auch dieses Projekt mit der Biostation in Hagen, Spatz und Co., wo dann tatsächlich viele bei energetischen Sanierungen, viele Hausverwaltungen da auch tatsächlich Nistkästen oder Fledermauskästen mit eingebaut haben. Und das ist, davon profitieren natürlich Mauersegler, Fledermäuse, Mehlschwalben. Da gibt es natürlich eine ganze Palette auch an Arten, die davon profitieren würden. Und dann noch das noch kombiniert mit begrünten Dächern und
grüner Fassade. Manchmal kommt ja nicht das, was man denkt. Ich habe das auch gesehen bei einer Kirche in Spanien, in Extremadura. Das war wohl mal die größte Rüttelfaltenkolonie in Spanien. Und dann haben sie überall auch diese Steine in die Kirche gemacht. Und es haben mal Starre drin getestet.
Ja, genau.
Das ist dann manchmal auch so. Ja, aber danke, Frauke. Ich glaube, wir wissen jetzt fast alles über die Wasserfledermaus, bis auf die 114.000 Fragen, die übrig geblieben sind. Ja. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Genau. Bleib den
Fledermaus. Du wirst hier Dauergästin. Das ist schon mal ein
Thema. Es gibt noch so viele Fledermausarten.
Ja, genau. Und nicht nur das. Bis bald.
Ciao. Danke.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.